Letzte Woche, Donnerstag, hatte ich einen recht arbeitsreichen Tag mit vielen Routineaufgaben. Abends hatte ich so das Gefühl, wirklich ausgelutscht und unbrauchbar zu sein. So um 10 sind mir schon richtig die Augen zugefallen, war zu nichts mehr zu gebrauchen. Und da drängt sich dann so das Gefühl auf, ach, was hast du heute eigentlich Relevantes getan? Noch nicht mal zu irgendeinem Außenstehenden einen Kontakt gehabt. Büroarbeiten und was auch immer. Es gibt Phasen, da wird das Gefühl nicht zu genügen chronisch. Glücklicherweise war das an diesem Tag nicht so, weil ich dann eingeschlafen bin. Aber am nächsten Tag habe ich so auch echt Gott gesucht, im Blick auch auf diesen Sonntag. Mein erster Gedanke war, ja, was willst du eigentlich Sonntag predigen? Ich meine, du hast jetzt da nicht die großartigen Sachen bisher erlebt, diese Woche. Und dann wurde mir klar, so im Bleiben vor Gott, dass das Problem, was ich da hatte, relevant ist. Weil viele haben dieses Problem. Viele haben dieses Problem, dass sie denken, eigentlich genügt das nicht, was ich tue. Eigentlich komme ich gar nicht zum Eigentlichen, ohne genau zu wissen, was wäre denn das Eigentliche. Und man wird sich so seiner Unzulänglichkeiten bewusst. Wenn du stille bist und ruhig vor Gott, dann kann das leicht passieren, dass du denkst, wo war denn jetzt das Gebet? Jetzt habe ich die ganze Zeit hier rumgesessen und ich habe nicht eine Fürbitte ausgesprochen. Und wenn du eine Fürbitte ausgesprochen hast, meinetwegen für die nächsten Wahlen, dann ist dir bewusst, dass du 10 andere Fürbitten, die auch dran gewesen wären, unterlassen hast. Oder du denkst, jetzt saß ich hier und ich habe noch nicht mal die Bibel gelesen. Und wenn du sie gelesen hast, dann denkst du, aber ich habe ja nicht gebetet. Und das ist die Natur der Sache, dass man 2 Sachen nicht gleichzeitig machen kann. Und trotzdem fühlen wir uns schuldig. Und wenn du nicht zur Ruhe kommst, weil du so viel zu tun hast, dann fragst du dich, warum bin ich eigentlich immer so beschäftigt? Wenn du aber Zeit überschüssig hast, dann kommst du nicht zur Ruhe, weil du denkst, ich vergeude meine Zeit. Und du fühlst dich schuldig, weil du überflüssige Zeit hast. So als würde es dich aufwerten, dass du von morgens bis abends von einem Termin zum anderen rennst. Ich bin dann am Freitagmorgen so zum Galaterbrief gekommen. Und ich habe diesen ganzen Galaterbrief gelesen und ich habe gemerkt, dieser Galaterbrief, da schwingt etwas von Gott drin, was mir eine neue Ausrichtung gibt, was mir eine neue Sicherheit gibt. Wie so ein Senkblei Gottes, an dem man sich dann ausrichten kann. Und ich bin heute Morgen nicht in der Lage, den ganzen Galaterbrief durchzupredigen. So greife ich mal nur heraus, was so diesen Geist des Galaterbriefes deutlich zum Ausdruck bringt. Das sagt Paulus in dem 5. Kapitel: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und ich möchte die Botschaft, die im Galaterbrief drinsteckt, so zusammenfassen, dass ich sage, Gott lenkt und motiviert seine Kinder nicht durch Schuldgefühl. Da ist jetzt eigentlich jedes Wort wichtig an diesem Satz. Ich hatte erst geschrieben, Gott lenkt und motiviert nicht durch Schuldgefühl. Aber dann habe ich eingefügt, seine Kinder. Weil die, die ihn nicht kennen, werden durchaus auch durch Gesetze und Verordnungen und durch äußere Einflüsse gelenkt, dass sie nicht grob was Schlimmes tun. Aber das ist nicht Gottes Plan für uns, die wir uns seine Kinder nennen. Gott lenkt uns und motiviert uns nicht durch Schuldgefühle. Ich habe in diesem Urlaub ein Buch gelesen von Paul Tournier, Echtes und falsches Schuldgefühl. Hat mich sehr angesprochen, will ich auch wieder lesen, zumindest die angestrichenen Stellen. Und er beschreibt in diesem Buch, dass die Welt voll ist mit falschen Schuldgefühlen. Wie oft werden wir durch sie beeinflusst? All die Situationen, wo das passiert, sind uns gar nicht bewusst. Du gehst am Schreibtisch vorbei und siehst den Stapel unerledigter Aufgaben und dieser Stapel unerledigter Aufgabe schreit dich an. Du bist ein Versager. Du bist immer noch nicht dazu gekommen, das und das abzuarbeiten. Wie oft geht dieses Schuldgefühl auf uns über? Ob das in der Erziehung ist, in der Familie, im Beruf. Dass uns irgendetwas anschreit, du genügst nicht. Und das ist sogar in der Gemeinde so und im Reich Gottes, in Gottesdiensten passiert es auch. Wir lesen meinetwegen auch eine krasse Bibelstelle, wo Jesus sagt, wenn dich die eine Hand zur Sünde veranlasst, dann hack sie ab. Oder wenn ein Auge dich dazu veranlasst zu sündigen, dann reiß es aus. Und wir denken, oh, wenn das jetzt jeder machen würde, ich glaube, dann würden hier jetzt bloß noch Krüppel sitzen. Und das hat etwas mit der Ausdrucksweise von Orientalen zu tun. Die sind sehr bildhaft, die sind sehr krass. Die Bibel ist in einem orientalischen Raum gegeben worden und Jesus war Orientale. Und er hat sich krass und bildhaft ausgedrückt. Er wollte damit natürlich nicht sagen, dass wir das wirklich tun. Er wollte uns vor den schlimmen Folgen von Sünde nur sehr deutlich warnen. Und er wollte uns herausfordern, konsequent zu sein im Leben. Aber ich glaube nicht, dass er daran gedacht hat, dass wir das wirklich tun. Oder meinetwegen Lebensbilder, die in der Bibel beschrieben werden, die wir uns ja zuweilen auch vorhalten, auch schon mal in der Predigt. Und wir haben dann so den Eindruck, ja, wir müssen so konsequent führen wie Mose. Führung hat so zu geschehen, wie Mose das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Oder wir müssen so mutig prophezeien wie Nathan. Du bist der Mann. Oder wir müssen so leidenschaftlich lobpreisen wie David. Wir müssen so außergewöhnliche Wunder tun wie Petrus. Wir müssen so präzise, so genau, so richtig lehren wie Paulus. Und wir müssen so träumen wie Josef. Oder wir nehmen zeitgenössische Gläubige und sagen, wir müssen so Glauben haben für das tägliche Einkommen wie Hudson Taylor. Oder wir müssen so barmherzig sein wie Mutter Teresa. Und natürlich haben all diese Leute etwas, von dem wir lernen können. Aber es geht immer um die Haltung und nicht um den konkreten Ausdruck. Ich saß vor einigen Monaten in Nürnberg in einer Konferenz, Willow Creek Konferenz für Jugendliche. Und es ist Gnade, dass ich es drin ausgehalten habe, weil die Musik hätte mich fast wieder zurückgeworfen. So laut war die. Auf jeden Fall, da war ein Prediger aus Amerika, der über das Thema gesprochen hat, lebe deinen Traum. Und das ist natürlich auch ein typisch amerikanisches Thema. Er hat dann halt so drüber gesprochen, wenn da ein Traum in deinem Leben ist, verfolg den. Ja, vielleicht hast du schon als Kind, du wolltest Astronaut werden oder du wolltest Künstler werden oder du wolltest irgendwie Politiker werden. Nimm diese Träume ernst. Und ganz zum Schluss war es dann so, dass gesagt wurde, und jetzt wendet euch einander zu und sagt die Träume eurer Kindheit. Also nach dem Gebet. Habe mich dann vor dem Gebet leise verabschiedet, bin rausgegangen zu meinem IGW-Stand, deswegen war ich ja dort. Hatte gute Entschuldigung, aber ich dachte so, oh, wenn ich jetzt da drin bleiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, mein Kindheitstraum war Baggerführer zu werden. Das klingt jetzt aber nicht so atemberaubend. Und natürlich ist auch da was dran. Natürlich dürfen wir Träume haben. Aber wie schnell wird das, was wir dürfen, zu einem Sollen? Jetzt müssen wir Träume haben. Und wenn du richtig gut drauf sein willst als Christ, dann müssen die Träume auch super groß sein. Und dann reicht es auch nicht, wenn du einfach nur ein Mitarbeiter in der Gemeinde bist. Dann musst du schon der Leiter sein oder dann musst du schon Politiker werden. Entschuldigung. Ja, so dieser Druck, ja, der dann plötzlich daraus entsteht. Meinetwegen, wenn du jetzt im Lobpreis bist und du bist so begeistert, dass du dich entblößt und tanzt, dann hast du zumindest mal eine Bibelstelle, mit der du das begründen kannst. David, der da hinter der Bundeslade hertanzte. Immerhin kannst du da schon mal was anführen. Aber jetzt herzugehen und zu sagen, so wie David getanzt hat, das ist die Norm. Ich glaube, das wird uns alle doch ziemlich unter Druck bringen, oder? Aber ich fürchte, so gehen wir zuweilen mit der Bibel um, dass das, was dort beschrieben wird, dass das sozusagen sich unbewusst in eine Norm ummünzt, jetzt muss das bei uns ganz genauso sein. Wenn es nicht so ist, dann sind wir weniger geistlich. Also ich freue mich über all die Geschichten der Bibel. Gott drückt sich in diesen Geschichten aus. Aber was sagt er mir mit diesen Geschichten? Dass ich mit meiner Lebensgeschichte bei ihm aufgehoben bin. Und wenn da was Krasses, es kann in meinem Leben nicht so Krasses passieren, dass ich irgendwie sagen könnte, jetzt bin ich außerhalb dessen, was Gott kennt. Gott kennt das alles schon. Schau mal rein in die Bibel, was da für krasse Sachen passiert sind. Alles Krasse deines Lebens verunsichert Gott überhaupt nicht. Aber deswegen musst du nicht denken, du müsst dich an jeder Krassheit, die du in der Bibel findest, ausrichten. Das wäre die Norm für dein Leben. Meinetwegen auch Zeichen und Wunder. Ich bin absolut für Zeichen und Wunder. Ich würde mir wünschen, dass mehr Zeichen und Wunder passieren. Aber zu erwarten, dass die täglich passieren, das würde einen enormen Druck auslösen. Ich muss jetzt täglich irgendwie ein Wunder erleben. Und wenn nicht ein Wunder passiert ist, dann war jetzt Gott nicht bei mir. Lasst uns auch einmal bedenken, dass die Bibel sozusagen eine Zusammenfassung ist von einer Geschichte, 4000 Jahre, da sind viele krasse Sachen passiert, aber das kommt jetzt ziemlich dicht rüber. Ja, meinetwegen auch Apostelgeschichte. Ja, das sind viele Wunder beschrieben, das ist klasse, aber die Zeiträume dazwischen, das wissen wir nicht. Und jetzt meinen wir, jetzt muss bei uns in Reihe und Glied, müssen echt super tollen Sachen abgehen, sonst ist Gott nicht unter uns. Wenn ihr mein Tagebuch lesen würdet oder meine Tagebücher, dann würdet ihr auch zuweilen denken, oh, das habe ich jetzt hier ein Stück Apostelgeschichte. Mann, wenn man jetzt diese Geschichten alle zusammennimmt, im Leben von Uli Schlittenhahn, da passiert dauernd was Außergewöhnliches. Dabei bin ich erst 47 Jahre alt. Es kann aber auch sein, ihr lest andere Kapitel und ihr denkt, oh, das klingt jetzt aber ziemlich nach Klagelieder hier. Ich habe auch die Klagelieder erlebt. Und so ist auch die Bibel. Die Bibel ist so vielfältig wie unser Leben. Ein weiteres Ding, was uns oftmals unter Druck bringt, ist dann auch unser Vergleich, der unmittelbare Vergleich miteinander. Dass wir bei dem anderen immer das sehen, was wir nicht haben. Also ich glaube, das ist etwas, wozu wir alle neigen. Wenn ich hier die Veronika Lindner, unsere IGW-Studentin, vor Kindern sprechen sehe, dann denke ich, boah, so würde ich auch gern vor Kindern sprechen können. Das ist ja so gut. Und es gibt Dinge, die ihr drauf habt, die ich nicht drauf habe und wo ich denke, würde ich auch gern können. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich umgekehrt, ja so wie der da vorne spricht, möchte ich auch mal hinkriegen. Aber all das bringt uns unter einen Druck. Und das wäre noch nicht so schlimm. Also ich meine, es geht nicht darum, hier Druckfreiheit zu predigen. Es geht darum, dass wir zu dem kommen, dass wir vor Gott frei werden, das zu sein, was Gott gemeint hat. Und dass wir nicht ständig einem Ideal hinterherjagen, das Gott für unser Leben gar nicht vorgesehen hat. Etwas anderes ist dann auch noch die Gemeindekonkurrenz in einer Stadt. Ja, die andere Gemeinde, die machen das aber klasse. So müssen wir das auch hinkriegen. Ich habe manchmal so den Eindruck, ich sage einfach mal Eindruck, das wird natürlich niemand aussprechen, vor allem nicht in Karlsruhe, wo wir ja schon so eins sind. Höher, schneller, weiter. Wer hat die Nase vorn? Wer hat die bessere Lobpreisband? Wer betet länger? Und ich glaube, wir als Christen sind ganz besonders anfällig für dieses permanente Schuldgefühl, weil wir ja schon sensibilisiert sind. Wir wissen ja, dass Jesus für uns gestorben ist und dass mit Sünde nicht zu spaßen ist. Und deswegen sind wir ganz besonders anfällig für jeden Impuls, der irgendwelche Schuldgefühle in uns auslöst. Wir gehen durchs Leben und wir kommen abends an und fühlen uns nur schuldig. Auch dieser Tag war wieder schwierig. Und das hat mächtige Folgen auch auf unsere Außenwirkung, dass wir zum Beispiel sehr verkrampft sind. Mein Vater hat mir die Geschichte eines gläubigen Friseurs erzählt, der immer ein Zeuge Jesu sein wollte und es nie richtig hingekriegt hat. Aber irgendwann hat er sich überwunden. Er hat gerade einen Mann rasiert am Hals mit einem scharfen Messer. Und in dem Moment hat er sich überwunden und gesagt, hast du schon mal drüber nachgedacht, wo du deine Ewigkeit zubringst? Hat er oft erzählt, das hat sich mir richtig eingeprägt. Ich glaube, die Geschichte halte ich für wahr. Ich sag's mal so. Und ich habe gedacht, der hat es immerhin noch versucht. Heute ist es so, wenn wir etwas nicht besonders gut machen können oder der Erfolg sich nicht gleich einstellt, dann machen wir es lieber gar nicht. Weil wir fühlen uns ja dann so abgewertet. Und das ist ja ganz schlimm in unserer Kultur, wenn man sich nicht wertvoll fühlt. Wer hat denn noch die Geduld für lange Prozesse? Jetzt gerade auch im Kontakt nach außen, zu außenstehenden Suchenden. Ich beschreibe mal diesen Prozess. Erstmal Interesse wecken, dass jemand überhaupt noch irgendwie Interesse zeigt an Glaubensdingen. Das ist ja schon mal ein halbes Wunder. Dann eine Beziehung bauen. Dann Vertrauen entstehen lassen. Abwarten können, dass jemand Fragen stellt. All das ist langwierig. Wir würden es gern kürzer haben. Wir würden gern den Dreh haben, dass wir Leuten den Glauben einimpfen können und dann alles funktioniert. Ich habe von einem Pastoren gehört, der in einer Gemeinde gepredigt hat und erwähnt hat, dass er einen freien Tag hatte. Da kam dann anschließend eine Glaubensschwester auf ihn zu und sagte, ich würde Sie gern mal daran erinnern, der Teufel hat keinen freien Tag. So, zwischen den Zeilen, kämpfen müssen wir aber immer. Und dann sagte der Pastor ganz geistesgegenwärtig, ja, der Teufel verhält sich auch ganz so. Einige haben es schon verstanden. Teufel verhält sich genauso, als hätte er nie einen freien Tag. So ist es zum Beispiel auch mit der Übernahme von Dingen aus der Welt. Ich meine, gut, wir befinden uns in dieser Welt und wir setzen uns mit dieser Welt auseinander und wir müssen auch zum Beispiel fragen, ja, Management, da können wir manches von lernen. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir den Geist der Welt in die Gemeinde oder in das Reich Gottes übertragen. Oftmals wird erwartet, dass es hier genauso zugeht wie in der Firma. Bei uns in der Firma wird es aber so gemacht. Muss man auch mal fragen, ja, willst du denn, dass es hier so zugeht wie bei dir in der Firma? Oder hat das Reich Gottes irgendwie noch was anderes? Ich würde mal das so sagen. Fazit, Gemeindeleben darf auch Spaß machen. Ich habe mich gefragt, jetzt bei dieser Verantwortungsübernahme, darf mir diese Verantwortung, die mir jetzt da übergeben wurde, darf mir das auch Spaß machen? Und da hat schon jemand Ja gesagt. Ich bin auch zu dieser Antwort gekommen. Das darf auch Spaß machen. Ich meine, das darf jetzt nicht unbedingt die tragende Motivation sein. Aber das darf auch Spaß machen. Und es ist wahrscheinlich besser für euch alle, wenn es mir immer ein bisschen Spaß macht. Zumindest. Ich komme zurück zum Galaterbrief. Gott hat eine Lösung. Gott hat definiert, was genug ist. Das ist ja für uns ganz schwierig herauszufinden, wann ist es genug. Beten ohne Unterlass, wann habe ich genug gebetet? Liebt eure Frauen, wann habe ich genug geliebt? Wann ist vom Richtigen genug? Ja, dieses Maß wird ja im Wort, auch bei all den Anweisungen, die wir haben, nicht angegeben. Ich sage Folgendes aufgrund des Galaterbriefes. Gott hat definiert, was genug ist. Genug ist Jesus. Jesus genügt. Das Lied, was wir da am Anfang gesungen haben, das ist es. Jesus genügt. Jesus hat zu Genüge alles getan, was vor ihm notwendig ist. Und er hat auch definiert, seit wann das gilt. Seit rund 2000 Jahren gibt es diesen Zugang. Wir nennen ihn Evangelium, frohe Kunde. Die Kunde davon, dass der Kampf geschehen ist und dass der Sieg gewonnen ist. Das Evangelium ist nicht eine Proklamation von Hoffnungen, sondern ist eine Proklamation von Fakten. Das Wort Evangelium kommt aus dem säkularen Kontext, sage ich mal. Also wenn ein Krieg gewonnen wurde, dann ist ein Bote gerannt und hat diese Botschaft zurückgebracht. Er hat den Fakt vom Sieg verkündet. Und dann wurde er oft reich beschenkt. Das war natürlich eine große Freude. Er hat nicht Hoffnungen verkündet. Wir werden möglicherweise gewinnen. Ja, und dafür bist du jetzt 2000 Kilometer gerannt. Das wussten wir auch vorher schon. Nein, wenn ein Evangelium verkündet wird, dann werden Fakten verkündet. Es ist Fakt, dass Gott die Versöhnung geschaffen hat. Eine Versöhnung, die genügt. Und in Jesus, im Glauben an ihn, genügen wir Gott. Wir genügen Gott. Das ist erstmal grundlegend ausgesagt. Und deswegen sage ich an dieser Stelle noch einmal, Gott lenkt und motiviert seine Kinder nicht durch Schuldgefühl. Und es gilt für uns alle, dass wir die Freiheit zurückgewinnen, die diese Botschaft in unser Leben reinbringt. Die Kontrolle über unser Herz. Dass unser Herz wieder zu schlagen beginnt, dass es nicht eingeebnet ist von all den Forderungen, die wir nicht alle erfüllen können. Du spendest an die eine Organisation und hast das Geld nicht mehr für die andere. Ja, das ist das Leben. Musst du dich deswegen schuldig fühlen? Gewinne deine Freiheit zurück. Gewinne die Kontrolle über dein Herz. Ich rufe mir das in letzter Zeit immer wieder ins Bewusstsein. Überall, wo ich mich aus einem schlechten Gewissen heraus anstrenge, Gott zu gefallen, da mache ich mir das bewusst, dass Gott diesen Versuch schon im Voraus bewertet hat. Ja, er hat ihn im Voraus zum Scheitern verurteilt. Er hat schon gesagt, dass all das nicht genügt, dass nur eines genügt, dass Jesus genügt. Und durch Jesus kann ich immer von jetzt auf nachher ankommen, kann ich immer von jetzt auf nachher sagen, ich genüge Gott. Ich kann jetzt in diesem Augenblick vor ihm Frieden finden. Wisst ihr, all das Gute, das uns mit einem schlechten Gewissen zurücklässt, weil wir es nicht getan haben, all das Gute ist ja nicht per se gut. Wolfram Kopfermann hat in seinem Glaubensgrundkurs Farbwechsel darauf hingewiesen, und wenn der verlorene Sohn rausgegangen wäre in den Urwald und er hätte dort im Urwald eine Leprastation gegründet und er hätte sowas getan wie Schweizer, Albert Schweizer, dann wäre er trotzdem verloren gewesen. Weil dieses Gute rettet ihn nicht, wenn er es nicht aus der Gemeinschaft mit seinem Vater tut. All das Gute, das uns anschreit von morgens bis abends, was wir nicht getan haben, es zu tun, rettet uns nicht. Und deswegen ruft uns Gott in die Gemeinschaft mit sich selbst. Wenn Jesus eine so entscheidende Bedeutung für unsere Beziehung zu Gott hat, dann steht er überall dazwischen. Dann steht er zwischen uns und Gott. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Jesus. Das ist so stark. Wir denken ja oft andersrum, von uns her. Wenn wir uns schon so schlecht finden, dann wird uns Gott ja noch schlechter finden. Wir übertragen unsere Gefühle auf ihn. Und es ist gerade umgekehrt, Gott überträgt seine Gefühle zu uns über Jesus. Und er sagt, du bist angenommen, du bist heilig, du bist geliebt, du bist mein geliebtes Kind. Das ist der Geist der Sohnschaft. Wenn Jesus so wichtig ist für unsere Beziehung zu ihm, dann steht Jesus auch sogar zwischen uns und unseren Werken, zwischen uns und uns selber sozusagen, zwischen uns und unserer Beurteilung. Er steht zwischen uns und unserem guten Werk. Er steht zwischen uns und unserem schlechten Werk. Er steht sogar zwischen uns hier. Ja? Wir können keine direkte Gemeinschaft miteinander haben. Wir können nicht direkt einen Draht zueinander finden und völlig eins werden. Können wir nicht. Aber Jesus steht zwischen uns. Und deswegen haben wir eine Art von Beziehung zueinander, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Jesus steht zwischen dir und mir. Er schützt dich vor meiner Kritik und mich vor deiner Kritik. Jesus steht zwischen uns. Und nur deswegen können wir christliche Gemeinschaft aufrechterhalten, weil Jesus zwischen uns steht. Wenn wir Jesus zwischen uns rausnehmen, dann knallt's. Aber weil wir Jesus zwischen uns anerkennen, ist eine Nähe zwischen uns da, die es sonst nicht gibt, aber auch eine Distanz. Jesus schafft beides. Darauf hat übrigens Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch hingewiesen, Gemeinsames Leben, finde ich sehr gut. Und er steht auch zwischen uns und der Welt. Das heißt, wir sind von der Welt getrennt, aber er ist auch unsere Brücke hin zur Welt. Er hat sich dazwischen gestellt. Deswegen gibt es nichts auf dieser Welt, was wir tun können, was irgendwie relevant ist, es sei denn, es ist durch Jesus getan. Und deswegen kann Gott auch an einem Abend, wo ich nur Routineaufgaben gemacht habe, zu mir sagen, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, tut es im Namen von Jesus Christus. Dadurch wird es wertvoll. Oh, ich habe doch bloß Mails geschrieben. Wertvoll. Glaube, dass alles, was du tust, nur seinen Wert bekommt dadurch, dass du es durch Jesus tust. Beate wurde mal gefragt in einem Gesundheitskongress von einem Esoteriker, wenn sie noch wüssten, sie hätten nur noch 2 Wochen zu leben, was würden sie tun? Er wusste natürlich schon für sie, was sie tun sollte. Aber er war dann ganz überrascht, als sie gesagt hat, ich würde so weiterleben wie bisher. Ich fand das klasse. Wenn du das sagen kannst, ich würde so weiterleben wie bisher, dann hast du was begriffen. Wenn du an dieser Stelle sagst, ja, dann würde ich anfangen zu evangelisieren, dann würde ich die ganze Welt bekehren, dann hast du nicht begriffen, dass du so, wie du jetzt bist, vor Gott okay bist, durch Jesus, durch deinen Glauben an ihn. Was bedeutet es zu glauben? Viele sehen Glaube als eine Art von Leistung, die man Gott bringen muss. Hans-Joachim Eckstein, der Anfang des Jahres im Allianzgottesdienst gepredigt hat, definiert Glauben so. Der Glaube ist nicht die Voraussetzung und Bedingung für die Gemeinschaft mit Gott, sondern die Art und Weise, in der Gott mit uns auf dieser Welt Gemeinschaft hat. Das ist stark, ne? Ist aber so gut, dass man es nochmal lesen muss. Der Glaube ist nicht die Voraussetzung und Bedingung für die Gemeinschaft mit Gott, sondern die Art und Weise, in der Gott mit uns auf dieser Welt schon Gemeinschaft hat. Stark. Das erlöst unser Verständnis vom Glauben, von diesem ganzen Werkgerechtigkeitsdenken. Da, wo wir ihm glauben, haben wir schon Gemeinschaft mit ihm. Und so kommen wir in eine Sohnschaft hinein. Der Galaterbrief spricht ja von Sohnschaft. Man könnte auch Kindschaft sagen, damit jetzt ja auch die Frauen sich nicht ausgeschlossen fühlen. Aber wenn Sohnschaft dort steht, dann will damit einfach gesagt werden, mit Sohnschaft sind Rechte verbunden. Also so war das früher. Der Sohn hatte besondere Rechte, Erbrechte. Du erbst etwas, wenn du Sohn bist. So, wir haben, weil wir eine Beziehung zu Gott haben, wir haben etwas geerbt. Wir sind jetzt berechtigt. Wir haben jetzt einen Siegelring. Ja, wir können in seiner Autorität auftreten. Boah, stark. Sohnschaft. Sohnschaft, das ist die Freiheit der Beziehung zu ihm. Und das versetzt uns in die Lage, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und wenn er daran gefallen hat, dass wir irgendwelche kleine Alltagssachen sortieren, Bilder von vor 20 Jahren, die wir alle mal in einen Karton geschmissen haben, wenn Gott daran gefallen hat, dann soll es mir auch gefallen. Ich habe das kürzlich gemacht. Und da habe ich einen Spruch gefunden, den ich früher über meinen Schreibtisch gehängt hatte. Den lese ich jetzt mal vor. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe machtrechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Die Liebe wird nie vergehen. 1. Korinther 13. Und Liebe in unserem Herzen entsteht nur dort, wo wir geliebt sind, wo wir Gott kennen durch Jesus. Wenn wir Gott nicht kennen durch Jesus, dann werden wir ihn niemals lieben. Gott kennen durch Jesus macht uns zu Menschen, die fähig sind zu lieben. Amen.